Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Ruhepol, der Podcast für Menschlichkeit im Business. Vielleicht kennst du das. In einem Seminar oder Retreat hast du erlebt, wie es ist, wenn Masken fallen und echte Verbindung entsteht. Und du wünschst dir, dass es im Alltag genauso bleibt. Doch zurück im Job oder in deiner Selbstständigkeit holt dich schnell der alte Modus von Funktionieren und Anpassen wieder ein. Hier erfährst du, wie du Menschlichkeit mitten im echten Leben lebst. Ich bin Theresa Ackermann, dein Host für weniger Müssen und mehr Menschsein. Herzlich willkommen zurück im Podcast Ruhepol zu einer neuen Interviewfolge. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast für dich ausgesucht, Dr. Andrea Allgäuer. Andrea und ich haben uns kürzlich über das Thema Cortisol unterhalten und da wusste ich, zu dem Thema möchte ich sie unbedingt interviewen, denn Cortisol ist unser sogenanntes Stresshormon und hat somit natürlich auch ganz viel mit unserem Nervensystem zu tun. Andrea kommt ursprünglich aus der molekularen Biotechnologie, hat viele Jahre im Healthcare- und Beratungsumfeld gearbeitet und beschäftigt sich heute intensiv mit den Themen Stress, Cortisol und Resilienz. Was mich an Andrea besonders berührt, sie verbindet wissenschaftliche Tiefe mit einer großen Sehnsucht nach echter Gesundheit und Menschlichkeit und passt daher auch perfekt in meinen Podcast, wo es ja auch um mehr Menschlichkeit geht. In unserem Gespräch sprechen wir darüber, was Dauerstress eigentlich mit uns Menschen macht, warum viele den Kontakt zu sich selbst verlieren und weshalb echte Gesundheit weit mehr ist als nur das Fehlen von Krankheit. Und wir sprechen darüber, wie ein Gesundheitssystem aussehen könnte, das den Menschen wirklich in den Mittelpunkt stellt, denn Andrea hat dazu auch eine Vision, die ich sehr spannend finde. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit unserem Interview und ja, ich hoffe, dass du viel vielleicht über dich und auch über Cortisol lernen kannst. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Uns beide verbindet ja das Thema Nervensystem, Stress und die Frage, wie wir als Mensch verbunden bleiben können in einer Welt, die oft sehr schnell und leistungsorientiert geworden ist. Und gleichzeitig finde ich bei dir besonders spannend, dass du sowohl diese sehr wissenschaftliche Seite mitbringst, als auch eine große Tiefe und Menschlichkeit mitbringst. Daher freue ich mich sehr über unser Gespräch. Herzlich willkommen, Andrea.
Herzlichen Dank, liebe Theresa, für die Einladung. Ich freue mich da auf das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich mag immer am Anfang direkt gerne mit einer persönlichen Frage einsteigen. Wenn dein Tag mal so richtig stressig ist, hast du für dich eine persönliche SOS-Strategie, um schnell wieder in deine Mitte zu kommen?
Meine SOS-Strategie ist sehr oft einfach kurz aufstehen, mich bewegen, rausgehen aus der Situation, zum Beispiel auf die Terrasse zu gehen, ausatmen, Blick schweifen lassen, Körperspannung etwas loswerden. Das hilft mir in den meisten Momenten sehr, auch bei unangenehmen Gefühlen, da schnell wieder in die Akzeptanz zu kommen.
Also einfach erstmal weg von der Gefahr zu gehen oder der vermeintlichen Gefahr, was unser Nervensystem als Gefahr wahrnimmt.
Ja, genau.
Und hast du auch eine tägliche Ressource, die dir hilft, gut im Kontakt mit dir zu sein? Also einfach, was du jeden Tag so für dich in deinen Tag integrierst oder vielleicht auch eine Routine?
Also an sehr vielen Tagen ist, glaube ich, meine größte Ressource Bewegung. Bewegung am liebsten in der Natur. Also wenn es sich ausgeht, gehe ich laufen, schwimmen, mache Krafttraining in der Natur. Wenn das sich gar nicht ausgeht, ist auch einfach mal Yoga, ein paar Stretch-Übungen am Abend zu Hause oder ich versuche einfach in den Alltag Bewegung zu integrieren mit den Kindern auf dem Fahrrad, einfach mal eine Runde, sonst tanzen gemeinsam. Genau, alles so in Bewegung gibt mir super viel Energie, wo ich auftanke.
Ja, schön, immer zu hören einfach, weil ich finde, dass man da auch dann selber Ideen für sich bekommt, was man alles machen kann. Und finde es auch gerade, wenn du hast ja auch Kinder und dass man eigentlich ganz viel Nervensystemregulation ja auch mit den Kindern gemeinsam machen kann. Und das vergessen wir oft. Und das finde ich voll gut, dass du auch sagst, dass du das integrierst. Das ist voll schön.
Ja, genau. Ich hatte früher gedacht, das ist immer entweder oder. Ne? Nach den Kindern dann am Abend muss ich alles noch oder möchte ich alles noch für mich unterbekommen. Und ich habe gemerkt, dass es mit viel mehr Leichtigkeit funktioniert auch immer wieder so kleine Momente untertags auch mit den Kindern gemeinsam entsprechend wieder zu nutzen, um Ressourcen aufzufüllen.
Ja, ja, voll schön. Ja, bevor wir wollen ja vor allem heute über Cortisol sprechen, aber als wir vor ungefähr einem Jahr haben wir mal gesprochen und da hast du eine Vision geteilt von Gesundheitshäusern, hast du sie, glaube ich, genannt. Und damals hat mich das sehr berührt, weil ich ja auch immer wieder auch in diesem Podcast spreche, dass ich glaube, dass wir eigentlich all unsere Systeme mal hinterfragen müssen, vom Gesundheitssystem über das politische System, über das Schulsystem und so weiter und so fort. Und ich glaube einfach, dass das sehr, ja, sehr, sehr viele Systeme sind, die eigentlich auf dysregulierten Nervensystemen aktuell aufgebaut sind. Und daher hat mich deine Vision zum Thema Gesundheitssystem auch sehr berührt und neugierig gemacht. Und ich dachte, das ist ein schöner Einstieg auch für unser Gespräch, um dich auch noch besser kennenzulernen. Magst du mal erzählen, was deine Vision ist?
Ja, total gerne. Ich fange vielleicht mal an, woher die Vision so ein bisschen sich aufgetan hat. Ich habe die letzten Jahre sehr viele Krankenhäuser begleitet und ambulante Praxisketten, strategisch, sei es Organisationsentwicklung, zukunftsfähige Prozesstransformation, Wirtschaftsplanung etc. Und da gesehen, dass Deutschland wirklich eins der besten Systeme hat, wirklich weltweit, auch im Vergleich, wenn es um Krankheitsbehandlung geht. Gleichzeitig im Verhältnis einfach zu dem, was wir auch alles in unser Gesundheitssystem stecken, wir total schlecht sind im europäischen Vergleich, wenn es um Prävention geht. Also wenn es wirklich geht um Gesundheitserhaltung. Und genau deswegen spreche ich manchmal von einem Krankheitssystem und meine Vision geht mehr in ein Gesundheitssystem. Du hattest Gesundheitshäuser genannt. Ich nenne das jetzt aktuell in meiner Vision eher Being Hubs. Na, da geht es nicht um Wellbeing, da geht es um Being, einfach so, wie man gerade da ist. Und das sind Zentren, die ich sehe, die sehr ganzheitlich arbeiten. Na, nicht, wo verschiedene Fachdisziplinen zusammenkommen, wo sowohl auf der einen Seite die schulmedizinische körperliche Diagnostik, sage ich mal, einen Stellenwert hat und gleichzeitig auch einfach der Blick darauf gerichtet wird, okay, es ist ja oft nicht schwarz und weiß. Ne? Es gibt nicht, ich bin krank oder ich bin gesund, sondern es gibt da einen ganz langen Prozess zwischen schwarz und weiß, wo sich das ein oder andere im Körper schon verändert, was sich später in der chronischen Krankheit gegebenenfalls manifestiert. Und wenn ich da aber viel früher schon schauen würde, okay, was ist denn los in den Körpersystemen? Was ist vielleicht nicht mehr in Balance? Was ist dysreguliert? Ich glaube, dass wir da einen super präventiv einfach schon ansetzen dürfen in unserem Gesundheitssystem. Genau, deswegen ist meine Vision tatsächlich, dass wir da mehr über ein wirkliches, nicht Krankheit, sondern Gesundheitssystem sprechen, wo es Being Hubs gibt, die ganzheitlich arbeiten und mit ganzheitlich ist neben den körperlichen Symptomen auch die emotionale, kognitive Komponente aus meiner Sicht dann sehr, sehr relevant. Also wenn ich gerade in einer existenziellen Stresssituation zum Beispiel bin oder wenn ich ja das Gefühl habe, ich verliere irgendwie gerade die Kontrolle, den Sinn, aus welchen Ursachen auch immer, oder ich merke, ich funktioniere nur noch, aber ich spüre mich schon gar nicht mehr. Das sind alles Punkte, die da auch mit einfließen dürfen, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind, um die Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen. Und ja, von diesen Being Hubs hoffe ich, dass es immer mehr auch in Zukunft geben wird. Ich nehme in meinem Umfeld sehr viele Ärzte, Therapeuten, Menschen wahr, die eine sehr ähnliche Vision verfolgen. Wie können wir denn gemeinsam wirklich unser Gesundheitssystem ganzheitlicher, präventiv denken und auch so eine Haltungentwicklung, dass wir nicht sagen, ne, der Körper ist irgendwie wie so eine Maschine, der ist defekt und dann, wenn er stehen bleibt, im schlimmsten Fall, dann muss ich kurz irgendwas, ein Teil austauschen, sondern dass wir eher aus einer Haltung kommen, ne, der Körper ist super intelligent, das sind so komplexe, fein abgestimmte Mechanismen, die da wirken, dass es ganz, ganz wichtig ist, einfach zu schauen, wenn was aus der Balance gerät und irgendwas nicht mehr sich so reguliert, was der Körper eigentlich mega, mega machen kann, intrinsisch, da ihm schon zu, da schon unterstützend einzugreifen, einzuwirken, dass der Körper auch seine eigenen Regulationsmechanismen wieder nutzen kann.
Du hast ja gesagt, dass du viel mit Praxen, Ärzten, Krankenhäusern zusammengearbeitet hast. Was machst du da oder was hast du da gemacht, dass man es einordnen kommt, wo auch deine Vision so herkommt?
Also ich habe in der Strategieberatung gearbeitet, die lange Zeit dann sich zum Marktführer im Krankenhauswesen entwickelt hat. Das heißt, ich habe in der Interimsgeschäftsführung zum Beispiel von Krankenhäusern mitgearbeitet, die gerade in der großen Transformation sich befinden. Viele Krankenhäuser stehen unter einem sehr großen Kostendruck. Da ist die Frage, okay, wie stellt man sich da zukunftsfähig auf? Wie kann ich trotzdem, auch wenn so ein hoher Kostendruck ist, wirklich den Patient im Mittelpunkt überhaupt noch stellen? Ne? Das ist dann, da kommen sehr, sehr relevante Fragen auf. Was für Prozesse braucht es denn? Können wir zum Beispiel Prozesse auch digitalisieren, die dann wiederum erlauben, dass die Ärzte, die Pflegekräfte mehr Zeit am Patienten haben? Was macht wirtschaftlich auch Sinn, ne? Ökonomisch? Ist nicht, also da kommt die Frage her, ist es nicht viel ökonomischer, schon deutlich früher eigentlich zu erkennen, dass im Körper was nicht mehr in Balance ist, anstatt dann sehr spät erst einzugreifen und zu sagen, ah hoppala, ne, wenn wir an die großen Volkskrankheiten denken, oder Herzinfarkt zum Beispiel, das sind verschiedene Themen, ne, Diabetes, Alzheimer, das sind alles große Erkrankungen, die kommen in der Regel nicht von heute auf morgen vom Himmel gefallen, wie es sich für manche anfühlt, sondern die zeichnen sich schon über Wochen, Monate, Jahre gegebenenfalls im Körper ab.
Ja, super spannend. Also einfach schön zu hören, wo du da herkommst. Und hast du da vielleicht auch als Beispiel noch persönliche oder bestimmte Erfahrungen von dir aus deinem Leben oder auch aus deiner Arbeit, die diese Vision dann besonders geprägt haben?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich glaube tatsächlich, dass meine große Faszination, so Neugierde dafür, was denn eigentlich die Gesundheit erhält und was sie auch wiederherstellen kann, schon ganz, ganz früh in meiner Kindheit begründet ist, mit davon beeinflusst, dass mein Vater mehrere chronische Krankheiten hatte, Autoimmunerkrankungen, wo immer die Frage so auch war, ja, wie kann es denn sein, dass der Körper so schlau ist und gleichzeitig dann trotzdem anfängt, irgendwie sich selber anzugreifen. Genau, gleichzeitig habe ich da das Gesundheitssystem aus der Warte kennengelernt, dass da viele Fachärzte grandioses Wissen und grandiose Ideen haben, was man jeweils aber nur an einer Stelle angreifend, nicht ganzheitlich teilweise, was man denn da jetzt machen könnte. Und ich denke, dass da genau es immer noch mehr Einrichtungen geben darf, die das deutlich ganzheitlicher angehen, wo verschiedene Ärzte, Fachwissen, Therapeuten zusammenläuft, um den Menschen ganzheitlich zu begleiten. Und dann bin ich selber einfach in großes Staunen gekommen. Zum einen, ich habe Biotechnologie studiert. Das war wirklich unvorstellbar, was die körpereigenen Zellen alles machen können. Ich habe damals an der Leukämietherapie mitgearbeitet, wo man die eigenen Zellen versucht so zu verändern, dass sie einfach mit eigenen Zellen man entsprechend das Therapeutikum herstellt. Und da gab es Heilversuche, wo Menschen, die keine Lebenswahrscheinlichkeit mehr hatten, die eigentlich austherapiert waren, auch heute noch leben durch diese zelleigene Therapie. Also das war wirklich hat mich einfach zum großen Staunen gebracht. Da hatte ich mehrere Momente, auch beim Geburt meiner Tochter, wo ich sage, wow, ich muss gar nicht viel machen. Und plötzlich kommt da so ein Lebewesen, das entwickelt sich einfach, ohne dass ich da in meinem Körper wirklich bewusst was anstupsen darf, muss. Entsteht da so komplexe Systeme, die aus zellulären Prozessen, die sich da zusammen einfach bilden. Ja, und ich glaube, so dieses ganze viele von so Erfahrungen haben so meine ja, große Faszination einfach für den Körper und was da so passiert. Wie kann man denn den Balance halten? Sehr stark mitgeprägt.
Ja, genau den Satz hatte ich gerade im Kopf. Da ist eine ganz große Faszination für das Wunder im Körper. Voll schön, dass du es jetzt gerade in deinem letzten Satz gefühlt fast genauso gesagt hast.
Ja, genau.
ja, und du bist ja dann in dieser ganzen Suche und mit den ganzen Begegnungen hast du irgendwann auch den Wunsch gehabt, dass du dich mehr selbstständig machst und dass du diese Vision mehr in die Welt bringst und hast dich dadurch auch viel mit dem Nervensystem und dem Cortisol beschäftigt. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen auf diesen Teil der Reise. Wie kam das und warum beschäftigt dich das besonders? Weil du sagst ja schon, das Wunder des Körpers und so weiter, da gibt's ja wahrscheinlich extrem viel zu entdecken. Aber warum ausgerechnet hast du gesagt, Cortisol will ich besser verstehen und auch das Nervensystem?
Ja, es gab eine sehr entscheidende Zeit in meinem Leben vor jetzt gut 4 Jahren, wo mehrere Dinge einfach, wie es manchmal so kommt im Leben, alle miteinander gleichzeitig passiert sind. Es gab zwei Todesfälle in der nahen Familie, die natürlich ausgelöst haben, bei mir ein paar existenzielle Fragen zu stellen. Ne, was möchte ich eigentlich auch hinterlassen, ne, wenn mein Leben ist auch vergänglich, wofür lohnt es sich auch ganz viel Energie eigentlich aufzuwenden. Gleichzeitig habe ich zu dem Zeitpunkt meine zweite Tochter dann in dem Jahr bekommen und gemerkt, dass in Kombination, ich bin zurück in die Projektleiterrolle gegangen, in die Beratung, hatte da sehr große Projektverantwortung, sehr große Teamverantwortung. Hatte zu dem Zeitpunkt viele Investoren getriebene Projekte, die wirklich mit einem sehr extrem großen Zeitdruck einhergehen und gemerkt, das hat wirklich gut funktioniert, die Projekte zu stemmen, gleichzeitig so ein ganz schöner Spagat an den Kindern zurechtzuwerden. Ich hatte damals wirklich chronische Schlafdefizite, würde ich sagen, und gleichzeitig sind auch viele Routinen mit kleinen Kindern einfach nicht mehr möglich, die auch Energie untertags bringen, weil man recht viel erstmal im Alltag verändert. So dass ich da letztendlich zu eine Weile mich zurückerinnere, in einen Zustand gekommen zu sein, wo ich so das Gefühl hatte, ja, ich funktioniere irgendwie noch, ne? Ich funktioniere gut und gleichzeitig bin ich aber gar nicht mehr so richtig gut mit mir verbunden. Ich nehme gar nicht mehr viel wahr. Ich habe gar nicht mehr ich habe da so ein bisschen den Kontakt, ich habe mich nicht mehr so lebendig gefühlt, ne? Und gleichzeitig eben dieser Frage im Kopf, okay, wofür, was ist denn eigentlich wirklich so mein Wofür? Je länger ich damit, auch schwanger gegangen bin mit der Frage, und gleichzeitig zu dem Zeitpunkt auch sehr viel mich mit dem Thema chronischen Stress beschäftigt habe, gesagt, na, eigentlich sind unsere ganzen, die großen Volkskrankheiten, was wirklich ein entscheidender Einflussfaktor ist für viele unserer Krankheiten, ist das Thema chronischer Stress. Und zwar nicht Stress, ne, Stress ist irgendwie normal, so, so ähnlich wie früher auch Rauchen. Bei mir zumindest im Freundesumfeld, na, jeder hat geraucht, hat man einfach so gemacht. Ne? Genauso ist so ein bisschen Stress in der Beratung zumindest, so das ist total normal. Ne? Alle haben immer Zeitdruck, es ist völlig, es gehört irgendwie dazu, ist fast schon auch ein Statussymbol, dass man sehr, sehr wichtig ist und sehr viel zu tun hat. Und gemerkt, na hoppla, Stress ist zwar super gut bis zu einem gewissen Punkt, das kann aber kippen, wenn chronischer Stress wirklich im Körper akkumuliert und dann die feine Balance im Körper gegebenenfalls aus den Rudern läuft. Und da, genau, an der Stelle in dem Jahr gab's für mich, oder habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich dieses Thema, was passiert eigentlich unter Stress, erstmal für mich viel besser verstehen will und dann auch für möglichst viele Menschen zugänglich machen möchte, zu verstehen, zum einen, was passiert da eigentlich im Körper und was bedeutet das, wie kann ich da sanft, aber bestimmt auch, wenn ich das möchte, einwirken.
Also das heißt, ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches, aber das ist quasi, kommt auch aus deiner persönlichen Geschichte, dass du gemerkt hast, dieser chronische Stress tut dir nicht gut und du möchtest da irgendwie auch ein Stück weit wieder raus. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du wolltest auch besser verstehen, was da genau passiert im Körper unter chronischem Stress. Magst du mal erklären, was passiert denn da? Was hast du rausgefunden?
Also grundsätzlich ist wichtig, dabei zu verstehen, glaube ich, dass Stress per se erstmal eine super tolle biologische Antwort ist vom Körper, um auf Gefahr zu reagieren. Also hat, wenn wir unsere Stressantwort biologisch nicht hätten, wäre die Menschheit schon längst ausgestorben, weil es ist super, super relevant, dass wenn eine Gefahr vor mir ist, ne, heute ist das eher zum Beispiel irgendwie das Auto, während ich die Straße überquere, dass ich, wenn ich merke, ah, da ist was, dass ich in einer Millisekunden reagieren kann und zum Beispiel einfach schnell, ne, wegrenne oder die, früher hat man eher, ist man in Kampfmodus gegangen, ne, die typische Fight-or-Flight-Reaktion entsprechend in Millisekunden alles bereitgestellt wird, um Blutdruck zu erhöhen, um Muskeltonus zu erhöhen, um Aufmerksamkeit zu erhöhen. Genau. Gleichzeitig ist es so, dass diese Stressantwort aber bei vielen von uns heute so im Alltag die ganze Zeit hervorgerufen wird. Ne? Dann kommt, es kann sein im Arbeitsumfeld, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich komme gar nicht hinterher, ich sehe da eine Gefahr, ich fühle mich überfordert, ich fühle mich nicht sicher. Und genau, so dass es erst ein Problem wird, wenn diese chronische, also wenn die Stressantwort eigentlich die ganze Zeit abläuft und ich die ganze Zeit Cortisol de facto meinen Körper ausschüttet und ich da auf einem sehr hohen Aktivierungszustand die ganze Zeit bleibe. Manche sprechen von so einem Always-on-Gefühl, dass ich eigentlich die ganze Zeit in einem sehr hohen Aktivierungszustand bin. Und genau, das kann über eine lange Zeit, kann der Körper damit auch super gut kompensieren. Also der Körper hat ganz großartige Resilienzmechanismen, um damit eine stressige Phase, ne, die jeder sicherlich mal hat, auch gut überbrücken zu können. Es kann aber dann, wenn das wirklich lange anhält, und das ist dann eher ein Thema der fehlenden Regenerationsfähigkeit, also wenn ich nicht mehr erholsamen Schlaf finde, sei es, weil ich die ganze Zeit Gedankenkarussell habe oder wegen anderen äußeren Faktoren ich einfach nicht mehr regenerieren kann im Schlaf oder auch ich untertags gar keine so Mikropausen mehr mir erlaube einzubauen. Wenn die Regeneration ausbleibt, kann das sein, dass man in so einen chronischen Stresszustand gerät, wo diverse Körpersysteme dann gegebenenfalls aus der Balance kommen.
Was passiert da genau? Wir wollten ja vor allem auch über das Thema Cortisol sprechen. Magst du mal erklären, was ist eigentlich genau Cortisol und was spielt da vielleicht auch eine Rolle? Mhm.
Ja, Cortisol ist weitgehend bekannt als so das wichtigste und relevanteste Stresshormon, was wir im Körper haben. Ich sage oft auch gern, das ist gleichzeitig auch das energieregulierende Hormon, was wir im Körper haben. Was passiert, wenn Cortisol ausgeschüttet wird? Also Cortisol wird nicht sofort ausgeschüttet. Ne? Adrenalin wird sofort ausgeschüttet, zum Beispiel Gefahr, ne? Autobeispiel, wird sofort Adrenalin ausgeschüttet, damit ich ganz kurzfristig entsprechend in Kampf-Fluchtreaktion gehen kann. Wenn die Gefahr anhält, ich weiterhin also über eine längere Zeit Stress wahrnehme, schüttet mein Gehirn entsprechend Botenstoffe aus, das so nach 15 bis 20 Minuten nach dem anfänglichen Stressimpuls letztendlich aus der Niere Cortisol ausgeschüttet wird. Und das Cortisol wiederum schüttet dann oder führt dazu, dass in der Leber Glucose ausgeschüttet wird und Glucose ist das zentrale Molekül, was dann wiederum, ne, zu Energie im Körper führt und es gibt dann tolle Mechanismen im Körper, die schauen, okay, wo wird denn die Energie jetzt benötigt? Oder zum Beispiel, ne, bei uns oft wird Energie dann entsprechend im Gehirn benötigt, das heißt, es wird entsprechend dann die Energie bereitgestellt, um zum Beispiel sehr produktiv, ne, an einem Thema fokussiert zu arbeiten oder auch, wenn ich gerade Sport machen will, um entsprechend viel Energie zu haben für die sportliche Aktivität etc.
Warum ist dann trotzdem Cortisol? Also erstmal ist es ja total wichtig, wie du gesagt hast, es ist auch wichtig für die Stressantwort und dass wir halt überleben. Und was ist jetzt aber dann die Herausforderung beim Cortisol?
Genau, die Herausforderung ist, dass es akut wirklich super, super hilfreich ist. Ich möchte viel Cortisol haben morgens nach dem Aufwachen, damit einfach für den ganzen Tag Energie für den Körper bereitgestellt wird. Ich will auch Cortisol haben, wenn ich Sport mache, wenn ich gerade irgendwie unter Zeitdruck für eine gewisse Zeit stehe und was schnell erledigt haben möchte. Dann ist das Cortisol super, damit ich mehr Energie, mehr Fokus einfach für diese Zeit habe. Wenn jetzt der Körper aber wirklich dauerhaft, sage ich mal, Alarm meldet, ne, dann ist es so, dass immer wieder Cortisol ausgeschüttet wird und das gegebenenfalls über lange Zeit eigentlich mehr Energie ausgeschüttet wird, als der Körper auch wieder produzieren kann. Ne? Das heißt, der Körper kommt nicht mehr in den Regenerationsmodus. In dem Regenerationsmodus ist das Cortisol sehr gering. Zum Beispiel in den ersten Stunden im Schlaf hat man idealerweise einen ganz, ganz geringen Cortisolwert. Wenn das nicht gegeben ist, spüren Leute zum Beispiel, sie sind irgendwie relativ unruhig. Sie fühlen sich zwar müde am Abend, können aber trotzdem nicht einschlafen. Da ist noch so viel, ebenfalls Energie im Körper, dass der Körper nicht zur Ruhe kommt. Und genau das ist an der Stelle der Punkt, den auch viele für sich selber als unangenehm wahrnehmen. Sagen, oh, ich bin irgendwie immer unruhig, ich bin müde, erschöpft, aber gleichzeitig kann ich gar nicht abschalten. Manche werden dann auch einfach im Urlaub immer krank, nur sobald mal wieder Regeneration möglich ist. Genau, schaltet das Immunsystem ein und dann wird erstmal alles, wofür es im stressigen Alltag keine Zeit gibt, entsprechend vom Körper eliminiert.
Ja, und vielleicht da nochmal für die Zuhörer, wenn ich es richtig verstehe, ich versuche das mal zusammenzufassen, du hast ja eben schon gesagt, Adrenalin wird als erstes ausgeschüttet, wenn quasi Stress entsteht. Dann wird nach einer Viertelstunde ungefähr Cortisol ausgeschüttet und das Adrenalin baut der Körper aber relativ schnell wieder ab und das Cortisol braucht aber mehr Zeit. Und gerade wenn wir jetzt unter chronischem Stress sind dann und ich ständig quasi so Adrenalin Peaks kommen, dann wird natürlich immer wieder auch dann Cortisol mit ausgeschüttet und dann kann es halt irgendwann passieren, dass halt dieser Cortisolspiegel quasi hoch bleibt. Ist es so vereinfacht gesagt oder was würdest du ergänzen wollen?
Ja, das hast du schon super, super zusammengefasst, Theresa. Genau, es gibt entweder den Zustand, der sehr oft vorherrscht unter Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie ein Gefühl von, sag ich mal, Hyperaktivierung sind, ne? Dass sie ein relativ, also verhältnismäßig hohes, dauerhaft hohes Cortisol-Level haben, was sich zum Beispiel zeigen kann, ich wache auf, bin gleich irgendwie so super, super in so einem Alarmmodus, weil ich schon weiß, oh mein Gott, heute wird wieder ein super stressiger Tag, dann schießt Cortisol gleich enorm am Morgen in die Höhe. Oder es kann sich zeigen, am Abend, dass ich noch sehr hohe Cortisolspiegel habe, weil ich die zum Beispiel nochmal befeuere am Abend, weil ich nochmal mein Körper das Signal gibt, man muss nochmal extrem viel Energie bereitstellen. Und auf der anderen Seite kann das tatsächlich dann aber auch irgendwann ein Signal geben im Körper, dass er sich erschöpft, dass Cortisol nicht mehr ausgeschüttet werden kann. Das kann über, wenn das über viele Monate anhält, ich Cortisol immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau letztendlich im Körper produziere, kann das passieren, dass sich mein System erschöpft daran und ich fast kein oder kaum noch Cortisol produzieren kann. Und das zeigt sich dann dadurch zum Beispiel, dass ich schon am Morgen aufwache und das Gefühl habe, ich bin vollkommen erschöpft, ich habe keine Energie für den Tag. Das sind Erschöpfungssymptome dann, die sich zeigen, die der ein oder andere wahrnimmt, der ein oder andere auch relativ lange ignoriert. Aber man sieht im Körper, wenn man jetzt einfach das Cortisol misst, zusammenfassend, wenn das aus der Balance geraten ist, entweder zu hohe Cortisolwerte, die kritisch sind, oder dann im späteren Verlauf auch extrem niedrige Cortisolwerte, weil der Körper dann sozusagen die auch relativ schlau die Notbremse zieht und sagt, nee, warte mal, jetzt müssen wir mal wirklich schauen, dass der Körper gezwungen wird zu regenerieren.
Mhm. Ist es dann schon ein Burnout, wenn dann die Cortisolstände niedrig sind, oder hat das nichts miteinander zu tun?
Das kann miteinander einhergehen, genau. Das Burnout ist auch eine komplexe letztendlich Diagnostik. Aber viele Burnout-Patienten haben auch niedrige Cortisol-Level. Genau, es muss aber jetzt nicht sein, nur weil ich niedrige Cortisol-Werte habe, bin ich im Burnout. Nur wenn sich das so anfühlt, dass man gar keine Energie hat, zum Beispiel am Morgen, dann würde ich da auf jeden Fall empfehlen, entsprechend dem mal nachzugehen, was das für Ursachen hat.
Was wäre denn so ein guter Verlauf vom Cortisol über den Tag? Weil gerade das, was du eben erzählt hast mit diesem morgens, diesen Peak, das kenne ich von mir auch, dass ich das Tage, also früher hatte ich das mehr als heute, aber dass es manchmal diese Tage gibt, wo ich dann morgens im Bett stehe und schon so eine innere Unruhe spüre und meine, der Tag ist eigentlich viel zu voll und ich schaffe gar nicht alles und so weiter und so fort. Das kenne ich von mir auch, dass es da Tage gibt, Gott sei Dank immer weniger. Aber was ist so ein normaler Verlauf?
Ja, ich glaube, das ist ganz spannend für viele, das zu verstehen, dass Cortisol nicht nur durch Stress reguliert wird, sondern dass es noch ein zweites System gibt im Körper. Das ist die zirkadiane Uhr, der zirkadiane Rhythmus, der Cortisol unter anderem lichtabhängig innerhalb von einem 24-Stunden-Rhythmus reguliert. Und was passiert da? Ganz unabhängig von Stress stellt der Körper am Morgen in der ersten halben Stunde bis 45 Minuten sehr viel Cortisol zur Verfügung. Das wird am Morgen, macht das so einen richtig, richtig starken Peak, damit ich entsprechend die Energie für den Tag habe. Und dann im Tagesverlauf geht bei einer gesunden Person das Cortisol bis zum Abend wieder runter. Das baut sich entsprechend ganz unabhängig jetzt vom Stress wieder ab. Ne? Das ist so der zweite Mechanismus, diese innere Uhr, die das Cortisol steuert. Und genau deswegen ist es für viele, wenn sie auch das selber sich mal beobachten, nehmen das auch so wahr, dass eigentlich in der Früh ich sehr viel Energie habe, auch für produktive Arbeiten, um Sachen zu erledigen. Dann hat der ein oder andere, wenn man mal so durch den Tag geht, vielleicht so ein Mittagstief, wo mal relativ wenig Energie da ist, wo man auch schauen kann, wenn das zu stark ist, okay, kann ich das ein bisschen anders balancieren. Und dann sollte Cortisol bis zum ins Bett gehen wieder in der Regel komplett auf ein niedriges Niveau zurückgehen, um Regeneration dann vor allem im Schlaf zu gewährleisten.
Das heißt im Prinzip auch, dass wenn Cortisol ausgeschüttet wird, automatisch auch der Sympathikus aktiver ist, und wenn das Cortisolspiegel runtergeht, dann der Parasympathikus, kann man das so sagen?
Also Sympathikus und Parasympathikus, also das Nervensystem ist vorgeschaltet, was alles ja immer auch in Millisekunden entsprechend wahrnimmt und reagiert darauf. Wenn das Gehirn eben das, ne, die, der Hypothalamus, was so das Kontrollzentrum ist, eben sagt, okay, da ist Stress, da ist auf jeden Fall was mir Angst bereitet, dann wird entsprechend Cortisol ausgeschüttet. In der Regel trifft das zusammen, dass Sympathikus aktiv ist und dann auch viel Cortisol ausgeschüttet wird, wohingegen, wenn der Parasympathikus aktiv ist, entsprechend kein Cortisol ausgeschüttet wird und alle Regenerationsmechanismen, Wachstumsmechanismen im Körper dann an sind.
Jetzt sprechen wir immer von einem Cortisolspiegel. Ist es denn, also wie misst man den dann eigentlich genau, und warum eigentlich Spiegel? Weil das ist quasi, was ich da so ein bisschen als Frage hinter habe, ist, man kann ja immer verschiedene Werte messen. Beim Cortisol habe ich verstanden, der verändert sich. Aber warum redet man trotzdem von einem Spiegel? Weil bei einem Spiegel würde ich mir jetzt vorstellen, dass es doch irgendwie ein gerader Strich ist auf der Linie und nicht so eine Kurve.
genau. Das, ja, das ist eher dem geschuldet, dass man früher halt einfach immer einmal Blut abgenommen hat und dann nicht mehr. Ne? Dass man sagt, okay, da gibt's dann einen Cortisolwert im Blut. Wir messen, also ich bevorzuge Speichelcortisol zu messen und das 3-4 Mal am Tag zu genau den Zeitpunkten, die eben sehr, sehr gut genau dieses zirkadiane Profil auch abdecken, ne, weil wenn ich einen Einmalwert nehme, ne, wenn ich dich jetzt gerade stressen würde, Theresa, davor, und dann würde ich jetzt in einer halben Stunde Cortisol messen, dann wäre dein Wert, je nachdem, wo du vom Ausgangswert, ne, aber ich glaube, du verstehst vom Prinzip her, dann wäre der gegebenenfalls relativ hoch, wenn du gerade unter enormem Druck und Stress stehst, wohin geh. Und das ist dann nur bedingt aussagefähig, weil, wie gesagt, das wäre auch gar kein Thema, wenn das nicht immer der Fall ist. Ne, ist das total super, dass dein Körper Cortisol produzieren kann. Deswegen ist es aus meiner Sicht ganz, ganz relevant, dass man, wenn man da genauer das Profil verstehen will, 3-4 Mal am Tag einfach eine Speichelprobe nimmt. Und wann misst man da idealerweise direkt nach dem Aufstehen? Und dann so 30, 40 Minuten nach dem Aufstehen. Da sollte nämlich wirklich ein ganz, ganz großer Anstieg stattfinden. Dann kann man optional nochmal nach der Mittagszeit einmal messen, wenn man für sich feststellt, da hat man vielleicht so ein richtiges Energieloch, was man so gar nicht haben will. Und dann ist der Wert einfach direkt vor dem Einschlafen für viele sehr, sehr relevant, gerade wenn es um Schlafqualität, Regeneration im Schlaf geht. Genau, sind das die Werte. Und man kann Cortisol auch in den Haaren messen. Das ist in manchen, ja, bei manchen Fragestellungen auch interessant, um zu sehen, okay, so die letzten 3 Monate, wie viel Stresshormon ist da eigentlich so im Schnitt einfach in meinem Körper? Da sieht man auch gewisse Resilienzhormone in den Haaren oder resilienzfördernde Stoffe, wo man ein sehr, sehr gutes, wie so ein Geschichtsbuch über die letzten 3 Monate bekommt, was eigentlich im Körper gerade los ist, wo ich stehe, ob ich im Normalbereich bin oder es gegebenenfalls Handlungsbedarf gibt.
Und das wäre jetzt quasi interessant, wenn ich es jetzt bislang richtig verstanden habe, für Menschen, die vielleicht genau das spüren, dass sie morgens immer entweder super aktiviert sind oder dass sie abends nicht richtig einschlafen können. Oder woran erkenne ich noch oder kann ich vielleicht noch in meiner Selbstwahrnehmung über den Tag erkennen, dass ich einen vielleicht erhöhten Cortisolspiegel habe?
Also viele, mit denen ich zusammenarbeite, haben so ein Gefühl entweder von always on, was ich gesagt hatte, so irgendwie bin ich zwar am Abend müde, aber ich fühle mich innerlich unruhig. Ich habe so eine dauernde Nervosität gegebenenfalls. Das kann ein Anzeichen sein. Der ein oder andere merkt auch, dass er sich so in so einem Dauerfunktionsmodus befindet, dass ich das Gefühl habe, irgendwie funktioniere, aber die Pausen, die ich mache, sind gegebenenfalls zu kurz, um wieder wirklich in Erholung zu kommen. Genau, und dann gibt es Menschen, die einfach wahrnehmen, dass ihr Energieniveau irgendwie sehr, sehr unterschiedlich ist von Tag zu Tag, die sich gar nicht darauf verlassen können auf ihren Körper. Na, irgendwie heute läuft's gut, dann plötzlich bin ich wieder super K.O. Oder ich brauche wirklich wahnsinnig viel Kaffee und Aktivierung von außen, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Genau, das sind alles so Anzeichen, wo ich sagen kann, okay, ich kann mal gucken, inwieweit ich zum Beispiel auch das zirkadiane Profil einfach, wie ich das ganz mit simplen, aber effektiven Tools wieder in mehr Stabilität, wieder in mehr Balance bringen kann.
Und würdest du dann auch immer empfehlen, so eine Cortisol-Diagnostik zu machen, also zu gucken, entweder in den Haaren oder diese Messung mit dem Speicheltest? Würdest du das dann empfehlen, um auch wirklich sicher zu sein, dass es Cortisol ist?
Also für manche, die eine super Körperwahrnehmung haben, kann man auch erstmal einfach mit einem Assessment, wenn man schaut, okay, was ist eigentlich mein Thema, schon recht gut rausarbeiten, was könnte die Ursache sein und dann einfach mal ausprobieren mit 1, 2, 3 Ideen, ob sich's nicht gleich verbessert. Für Menschen, die auch gerne mit einfach sehr datenbasiert arbeiten, kann das hilfreich sein, da nochmal parallel zu sagen, okay, ich nehme das und das wahr. Und ich gleichzeitig schaue ich, was mein Körper vielleicht mir zusätzlich einfach anhand der Marker noch sagt, wo ich noch mehr Fokus drauf legen darf. Ja. Also muss aus meiner Sicht nicht zwingend sein, kann aber hilfreich sein, um dann ganz gezielt auch an den richtigen, sag ich mal, Stellschrauben anzusetzen.
Okay. Und wo könnte man sowas dann machen? Macht man das mit einem Arzt oder kann man das sogar auch mit dir machen? Wie ist das?
Man kann Cortisol messen bei jedem Hausarzt. Genau, kann man eine Messung vornehmen lassen. Man kann aber auch, für viele ist das bequemer, sich einfach so ein Kit nach Hause schicken lassen. Ich arbeite da mit einer Firma zusammen, zum Beispiel auch, die einfach dann so kleine Wattestäbchen eingeben, auf die man in der Früh nach einer halben Stunde am Abend einmal drauf beißt, um den Speichel entsprechend zu nehmen und man dann eine sehr gute Info auch über sein Tagesprofil entsprechend sich geben lassen kann. Also geht sowohl beim Arzt, kann man auch einfach zu Hause einmal als Speichelprobe abgeben.
Super spannend, wäre es ja sehr bequem, wenn man es von zu Hause aus machen kann und nicht zu einem Arzt muss. Und meine Erfahrung ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen, dass heutzutage, du hast es ja eben auch schon gesagt, dass du in so einer Welt warst, wo auch Stress normalisiert war und gerade in der Unternehmensberatung, ich kenne das ja auch, ich war ja auch mehrere Jahre in einer Unternehmensberatung und meine Erfahrung ist, dass viele gar nicht mehr so diese Selbstwahrnehmung haben, wie erschöpft sie vielleicht eigentlich unten drunter sind und wie sie eigentlich im chronischen Stress sind. Wie ist da erstmal deine Wahrnehmung?
Ja, ich nehme das genauso wahr wie du, Theresa, dass es für viele tatsächlich ganz normal geworden ist, in so einem Daueralarmzustand zu sein und sich das irgendwie normal anfühlt, dauernd viel Cortisol auch im Körper zu haben. Und ich nehme auch wahr in vielen Leadership-Programmen, dass es immer einen Anteil an Menschen gibt, die überhaupt nicht mehr beantworten können, hast du Schmerzen im Körper? Wo zeigt sich denn gegebenenfalls Stress auch in Verspannungen etc.? Also es kann tatsächlich auch dazu führen, dass ich sehr stark mich dissoziiere von meinem eigenen Körper.
Ja, und ich meine, klar, wenn ich dann dissoziiert bin von meinem eigenen Körper, nehme ich es halt auch gar nicht mehr wahr. Und das ist natürlich dann die große Gefahr, dass dann einfach meine Selbstwahrnehmung gar nicht mehr so richtig da ist, was da eigentlich in mir passiert. Weil das sehe ich auch als große oder ist auch so eine große Beobachtung in mir, dass ich immer wieder frage, wie kann man eigentlich diese Menschen auch erreichen, die es eigentlich am meisten bräuchten.
Ja, für die Menschen ist natürlich auch, für manche ist auch dann wirklich schwierig, überhaupt mal mit Ruhe, ne, oder Ruhe kann sich erstmal Entspannung irgendwie unangenehm anfühlen, ne, wirkt vielleicht, dann merkt man, da kommt erstmal dann so richtig Unruhe auch auf, wenn es mal im Außen ruhig wird. Da kommt Langeweile auf oder Leere oder es fühlt sich irgendwie falsch an, weil man eben so dran gewöhnt ist an die hohe Aktivierung. Und viele dann auch direkt natürlich wieder sich Arbeit, Handyreize, irgendwas anderes suchen, um durch so eine Beschäftigung auch sofort wieder eine Simulation dem Gehirn zu geben und entsprechend wieder schnell auch auf dieses vermeintliche normale Niveau zu kommen. Ich denke, für viele, mit denen ich arbeite, gibt es entweder so ein Gefühl, entweder im Außen, dass sie feststellen, ein Kollege struggelt oder es kommt zur Krankheit, wo sie bemerken, ach hoppla, vielleicht sollte ich auch mal bei mir mal gucken, ob eigentlich alles in Ordnung ist. Oder ich merke tatsächlich, ich habe irgendeinen Moment, da bin ich so emotional erschöpft oder auch gar nicht mehr ich selbst, weil ich super reaktiv gegebenenfalls werde oder gar nicht mehr so das Gefühl habe, dass ich so handle, wie es mir eigentlich intrinsisch mein Wesenskern ist, dass es da so einen Schlüsselmoment gibt zu sagen, oder sich einfach mal die Frage zu stellen, möchte ich das eigentlich so oder möchte ich es vielleicht anders, möchte ich anders leben?
Ja, mega spannend, weil das ist auch so das, was ich in der Gesellschaft beobachte, dass wir einerseits so uns einerseits dafür feiern, wenn wir auch mal, ich sag mal, chillen, also einfach mal entspannen, aber gleichzeitig ist trotzdem auch in der Gesellschaft so stark dieses, man muss doch was machen, man muss doch was tun, man muss doch irgendwie wirksam sein. Und wir feiern uns auch immer gegenseitig dafür, wenn wir erfolgreich sind und auch schon in der Schule, wenn du deine Eins hast, bist du irgendwie besonders wichtig und besonders toll und wirst von den Eltern gelobt und so weiter. Ich glaube einfach, dass es so stark in uns drin ist, dass wir immer dieses, also dass wir, was ja da im Prinzip auf Nervensystemebene passiert ist, dass das Nervensystem irgendwann sagt, ha, okay, wenn ich in dem Cortisolspiegel auch bin, also in dem, dann bin ich sicher, dann überlebe ich. Also irgendwann wird ja genau das abgespeichert und dadurch normalisiert.
Ja, die Ruhe, genau wie du sagst, kann sich erstmal unsicher anfühlen.
Genau.
Und dann gehe ich da lieber erstmal nicht rein, weil das erstmal im ersten Moment unangenehm ist, auch wenn sich das dann genau über kurze Zeit auch schon gut verändern kann und sich das wieder sehr wohltuend anfühlen kann.
Und du hast ja am Anfang gesagt, dass du vor 4 Jahren ungefähr so dahin gekommen bist, dass du gesagt hast, du möchtest dich damit mehr beschäftigen und halt auch gemerkt hast, dass du in so einem chronischen Stressmodus warst. Was würdest du sagen, hat sich in deinem Leben geändert, dadurch, dass du dich jetzt wirklich mit diesen Themen beschäftigt hast, jetzt bewusster bist über das Nervensystem, über Cortisol? Magst du uns mal einen Einblick geben?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil wenn ich so in den letzten wenn ich so zurückblicke auf die letzten 4 Jahre, da hat sich richtig, hat sich wirklich einiges verändert. Ich glaube, allein schon dieses Bewusstsein, das Wissen und darüber mehr bewusst zu sein, was im Körper eigentlich passiert, im Nervensystem, im Hormonsystem, hat schon maßgeblich zu Veränderungen geführt. Dann das Zweite ist auch das Wissen darum, dass es für eine hohe Leistungsfähigkeit oder um überhaupt viel Energie zu haben für die Dinge, die ich erreichen möchte, wirklich essentiell ist, auch Regeneration zu priorisieren. Na, das ist nicht, ich kann nicht, wenn ich meine große Vision möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen möchte, ist es super wichtig, dass ich auch ganz viel Energie entsprechend habe und dafür brauche ich Schlaf, dafür muss ich Schlaf priorisieren, dafür muss ich auch mal Pausen einbauen, ne, weil ich einfach danach wieder einen ganz anderen Zugang auch zu meinem Gehirn habe, zu Gehirnarealen, die unter Stress alle überhaupt nicht mehr zugänglich sind. Genau, das ist, glaube ich, für mich so dieses, das ist nicht Faulheit, eine Pause zu machen, das ist nicht, was die Leute alles so denken, was genau Pause ist irgendwie nicht erlaubt, sondern das ist eigentlich essentiell, um entsprechend kognitiv wirklich auch große Kapazität zu ermöglichen. Das dritte, was ich einfach an dem Cortisol auch persönlich so spannend finde, ist, dass das einfach diesen zirkadianen Rhythmus am Tag gibt. Und da könnte man jetzt noch viel tiefer einsteigen. Auch im weiblichen Zyklus gibt's noch einen, also Cortisol hat auch einen Zyklusverlauf. Dass der eine oder andere weiß, dass er an manchen Tagen mehr Energie verspürt als an anderen. Dieses Wissen darüber, wie ist eigentlich mein Körper gestrickt? Wann gibt der mir eigentlich automatisch ganz viel Energie? Und wie kann ich danach auch viel mehr noch so meinen Tagesrhythmus planen? Das hat mir selbst auch sehr viel gebracht in den letzten Jahren.
Toll. Also ist ja auch immer schön zu hören, was sich bei dir so verändert hat. Jetzt hast du ja am Anfang von deiner großen Vision auch gesprochen, dass sich das System verändern sollte. Was glaubst du denn auch, was muss sich so gesellschaftlich verändern, dass wir da wirklich auch hinkommen? Weil ich nehme schon wahr, dass die ganze Welt irgendwie chronisch gestresst ist, gefühlt wir eigentlich gerne ein anderes Gesundheitssystem hätten und diese Being Hubs. Und was müsste sich eigentlich gesellschaftlich vielleicht auch dort verändern?
Also ich nehme so wahr, dass sehr viele, auch im Gesundheitswesen, sehr viele Ärzte machen zum Beispiel noch eine Zusatzausbildung in funktioneller Medizin oder in Ernährungsmedizin, in Sport, in Endokrinologie. Es gibt ganz viele Ärzte, die immer ganzheitlicher auch anstreben, einfach tätig zu sein. Und es gibt viele Bestrebungen, auch von, wenn wir allein politisch schauen, in Bayern gibt es jetzt das Präventionszukunftsgesetz, zu sagen, okay, das ist schon von der Idee eigentlich vielen Menschen klar, dass wir auch alleine schon auch von der wirtschaftlichen Seite, wir können nicht immer noch mehr in total, also nicht falsch verstehen, in grandiose Therapien investieren. Wir müssen gleichzeitig auch gucken, dass wir das frühzeitig, da wo es schon einfach theoretisch ganz simpel möglich ist, auch frühzeitig wirklich erkennen, dass ich auf dem Weg bin, zum Beispiel zu einer wirklich chronischen, problematischen Veränderung in meinem Körper. Genau, und da gibt es ganz, ganz tolle Initiativen, die ich sehe, die da auch immer früher ansetzen, auch von Krankenkassen, dass ich entsprechend Vorsorgeleistungen vermehrt angeboten werden. Genau. Auch Firmen machen Programme, ne, für ihre Mitarbeiter, weil ja ganz neue Studien auch zeigen, die KI viel Veränderung führt zu einer enormen Arbeitsverdichtung. Und da ist, glaube ich, wichtiger denn je zu sagen, okay, was kann ich denn wirksam, selbst wirksam auch einfach machen für mich, um einfach eine gute Verbindung mit meinem Körper auch zu haben. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass da je mehr Leute in diese Richtung gehen und da auch gegenseitig sich vielleicht empowern und zusammenschließen, dass da ganz erstmal vielleicht regional, aber immer mehr es auch Initiativen gibt, die genau so gemeinsam diese Veränderung auch Schritt für Schritt möglich machen.
Ja, spannend. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, passiert da auch schon ganz viel, was mir zum Beispiel gar nicht so bewusst ist, dass es ein Präventionsgesetz gibt und so weiter und so fort. Das ist ja dann schon auch richtig cool, dass da ein bisschen was passiert in Richtung von deiner Vision.
Es gibt einen Präventionsplan in Bayern, genau, was man das machen möchte. Und es gibt auch eine Entwicklung, aus dem Longevity-Hype, ne, den kann man kritisch beleuchten, wenn es darum geht, ob es wirklich sinnvoll ist, die Lebensjahre zu verlängern. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber es gibt ganz spannende Ansätze mit der Überlegung, die ich sehr erstrebenswert finde, zu überlegen, wie kann ich denn aber möglichst lange Zeit von meiner Zeit, die ich auf der Welt bin, einfach gesund sein. Ne? Wie kann ich gegebenenfalls verzögern, dass ich Alzheimer, Diabetes, andere kardiovaskuläre Erkrankungen etc. bekomme und möglichst lange einfach fit, fit meine Energie für die Sachen aufwenden kann, die für mich einfach wichtig sind. Und ich glaube auch aus diesen, aus dieser Bewegung kommen diverse spannende Ansätze, die genau in diese Richtung gehen, präventiv, ganzheitlich, auch wirklich selbstwirksam dort zu gucken, was kann ich eigentlich für meinen Körper tun und nicht darauf zu warten, was kann irgendwie der Arzt oder welche Pille, welches Supplement mir helfen, sondern eher eben den Blick darauf zu richten, okay, was nehme ich eigentlich selber wahr? Was kann ich verändern? Wie kann ich manchmal mit relativ langweiligen Basic-Tools aber richtig, richtig viel mir Gutes tun?
Das klingt gut und einfach nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern letzten Endes wirklich auch vorher schon anzusetzen. Andrea, wer jetzt Lust bekommen hat, mit dir zusammenzuarbeiten, magst du mal erzählen, wie man mit dir zusammenarbeiten kann?
Ja, wer jetzt Lust hat, sofort sagt, ich möchte raus aus dem Funktionsmodus, ich möchte genauer wissen, was passiert in meinem Körper, wie kann ich dort sanft, aber bestimmt einwirken. Genau, da gibt es zwei Möglichkeiten, in diesem Jahr mit mir zusammenzuarbeiten. Ich werde einmal einen Retreat geben, 4 Tage an einem ganz wundervollen Ort südlich von München, wo es auch noch wenige Plätze gibt, und ich werde zum anderen einen Being Circle anbieten in einer ganz kleinen Gruppe über 6 Monate, wo wir entsprechend schauen, okay, Status quo, wo stehe ich denn aktuell, was sagt mein Cortisolprofil, was ist denn der eine Fokusbereich, woran ich arbeiten möchte, und wir uns dann gegenseitig dabei unterstützen, das auch wirklich nachhaltig in den Alltag zu integrieren. Und wenn du als Hörerin darauf Lust hast, dann kannst du mir einfach schreiben an andrea@being-health.de und du findest auch weitere Informationen auf der Homepage www.being-health.de. Da gibt's auch ein Assessment, wo du einfach mal für dich eine erste Einschätzung machen kannst zu deinem Cortisol-Energiehaushalt und was gegebenenfalls so dein Fokusbereich wäre, wenn es einen gibt. Ich freue mich, wenn du Fragen hast, wenn du Lust hast, dann mehr dazu erfahren, wie du an deinem Energiehaushalt, wie du deinen Energiehaushalt beeinflussen kannst, komm gerne einfach auf mich zu.
Ja, super. Und die Informationen packen wir auch in die Shownotes, dann kannst du das auch direkt dort finden, falls du jetzt keine Zeit zum Mitschreiben hattest. Okay, dann erstmal herzlichen Dank für das Interview und dass du uns dein reichhaltiges Wissen über Cortisol so schön mitgeteilt hast. Ich glaube, das war sehr spannend auch für die Zuhörer. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bin schon wirklich gespannt, was aus den Being Hubs wird. Also ich finde es auf jeden Fall eine ganz tolle Idee.
Danke dir, Theresa. Herzlichen Dank für das Gespräch heute und dass wir gemeinsam auf dem Weg sind.
Ja, auf dem Nervensystemweg. Danke dir.
Danke, Theresa.